Ihr hört eine Aufzeichnung vom 12. November 2019.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Tim Neumann und heute ist Susan Vinette bei mir. Sie ist Professorin für American Studies an der Heine-Uni und sie ist in New York geboren, hat in den USA studiert und auch gelehrt und seit mittlerweile 10 Jahren ist sie hier in Düsseldorf an der Heine-Uni und heute Abend hier in der Sprechstunde zu Gast. Hallo, Frau Professorin Susan Vinette.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Finde ich auch. Danke für die Einladung.
Sie sind in den USA geboren, habe ich gerade schon gesagt. Wie häufig sind Sie in der Vergangenheit in den USA?
In der Vergangenheit? Vor 3 Wochen war ich da. Und so oft ich kann, aber nicht oft genug.
Am Anfang der Sprechstunde füllen wir hier immer einmal den Anmeldebogen aus, damit wir wissen, wer ist hier überhaupt zu Gast.
Okay.
Das heißt, ich werde Ihnen gleich ganz kurze Fragen stellen und ich bitte auch um eine kurze Antwort.
Alles klar.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde. Die Anmeldung.
Wer sind Sie und was muss ich über Sie wissen?
Susan Vinette bin ich. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, Amerikanerin, Mutter. Ich bin viele Sachen.
Womit verbringen Sie aktuell die meiste Zeit?
Bei der Deutschen Bahn, leider.
Was hat Sie an die Heinrich-Heine-Universität gezogen?
Das große Glück, einen Job bekommen zu haben. Ich habe mich sehr so überall beworben und hier lief das Gespräch wirklich wunderbar. Und ich hatte das große Glück, dass ich hier gelandet bin.
Wo sind Sie lieber, in New York oder in Düsseldorf?
Das ist eine unfaire Frage.
Wo denn?
Raten Sie mal.
In Düsseldorf.
In New York.
Schade. Ja. Wie schalten Sie den Kopf ab?
Schwimmen, singen, aber das ist nicht abschalten, das ist nur umschalten.
Wovon haben Sie mehr Ahnung als die meisten anderen?
Ja, ich habe jede Menge Ahnung von Fußball.
Wovon sind Sie regelmäßig überfordert, weil Sie davon gar keine Ahnung haben?
Excel-Tabellen.
Okay, dann lassen wir die Excel-Tabellen heute aus der Sendung raus. Ich spreche mit Susan Vinette, sie ist Anglistikprofessorin an der Heine-Uni und wir wollen gleich über ihre Heimat, über die USA sprechen und auch über die Hochschulen da und auch, das klang gerade auch schon an, über Sport, über den College-Sport. Das hier in der Sprechstunde auf der 97.1. Seit Dezember 2009 lehrt Professorin Susan Vinette an der Heine-Uni. Sie lehrt Anglistik und ist heute hier in der Sprechstunde. Sie hat in den USA studiert und gelehrt und wir versuchen mal diesen Weg von den USA, von New York, ein bisschen nachzuvollziehen. Frau Vinette, Anfang der 70er Jahre haben Sie an der Yale University studiert, einer der renommiertesten Unis der Welt. Welche Rolle hat dieses Renommee damals bei Ihrer Wahl des Studienorts gespielt?
Eigentlich auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich habe mein Studium an einer staatlichen Universität angefangen, habe es da 3 Semester ausgehalten und habe eben mich um einen Studienplatzwechsel beworben und hatte eben Glück, dass ich in Yale aufgenommen wurde. Yale hat eben optimale Bedingungen und das war auch damals ausschlaggebend. Das war auch waren eine der ersten Jahre der Koedukation und die waren kaum Frauen an der Uni und das war spannend, das war eine Herausforderung, das war ein bisschen Pionierarbeit und das hat mich auch fasziniert.
Sie sprechen von einer Herausforderung. Hatten Sie das bei Ihrer Bewerbung irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf? Hey, das ist Yale University, das ist einer der renommiertesten. Ich bin eine Frau, wir sind irgendwie Anfang der 70er, wo das noch nicht üblich war in der Form. War das Ihnen präsent?
Es war sehr präsent. Wie soll es nicht präsent sein? Die haben wenig Frauen aufgenommen und ich wusste, dass die Chancen entsprechend gering wären. Ich hatte aber sehr, sehr gute Noten an der ersten Uni und habe es einfach gewagt. Und ja, Glück, wie gesagt, Glück, großes Glück gehabt.
Lag das ausschließlich an ihren schulischen, studentischen Leistungen? Oder womit haben Sie überzeugt, dass Sie als junge Frau dort aufgenommen wurden?
Ich glaube, meine Noten an der ersten Uni, die waren recht gut. Und man muss da so auch eine Bewerbungsstellungnahme schreiben. Mhm. Und ich habe daran gearbeitet und offensichtlich den richtigen Nerv getroffen. Ich war wirklich total begeistert von den Inhalten meines Studiums. Und ich denke, das hat eben dieses Gremium überzeugt.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, die Yale University ist ja nicht irgendeine. Hat das auch irgendwie ihr Selbstverständnis verändert, dass Sie dann sagten, hey, ich bin Studentin der Yale, ich habe da was geschafft, ich bin nicht an irgendeiner Uni?
Ja, es ist komisch. Das Erste, was man dort lernt, wenn man das nicht schon hat, ist Demut. Das ist eine Sache, es so zu schaffen, dorthin zu kommen. Aber sobald man da ist, ist die Herausforderung, eben mitzuhalten, zu überzeugen mit den Möglichkeiten, die da angeboten werden, zurechtzukommen. Und man ist mit anderen Menschen zusammen, die genauso klug sind und genauso motiviert. Und dass diejenigen, die immer noch jubeln, dass sie da sind und stolz drauf sind, ja.
Ganz klischeemäßig stelle ich mir das jetzt vor, dass da viele dann auch mit dem Ellbogen unterwegs sind, weil es irgendwie so Elite-Uni ist und dieses Elite-Niveau ist. Stimmt das oder ist man sich da eher auf einer Ebene und sehr gleich?
Ich habe die Ellenbogen gar nicht wahrgenommen. Es gab sicherlich Cliquen, die sehr von sich begeistert waren und vielleicht die Nachfahren von Ehemaligen, die das als eher Familienprivileg und Familientradition betrachten, mit denen hatte ich wenig zu tun. Und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich unterwegs war, beeindruckten durch ihr Können und auch durch ihre Menschlichkeit. Und das wäre völlig fehl am Platz gewesen mit Ellenbogen durch die Gegend zu laufen. Das war eher, man war irgendwie beeindruckt von den anderen, im positiven Sinne, dass man was lernen konnte, sich anspornen lassen konnte. Ja.
Kommen Sie denn aus einer Familie, wo die Yale University irgendwie schon vorgezeichnet war, wo das irgendwie auf dem Weg lag? Oder war das jetzt in Ihrer Familie auch ein extrem großer Schritt, dass da die Tochter, die Enkelin zur Yale plötzlich geht?
Uff, ist schon, meine Familie ist so eine gebildete Familie. Meine Großeltern waren Immigranten aus Russland, Moldawien, Ukraine, aber gebildet. Und meine Großmutter war Opernsängerin, mein Großvater Ingenieur und Jurist. Und mein Vater war Professor und meine Mutter Musikerin und alle studierte Menschen. Aber Yale war nicht unbedingt im Programm. Das war ihre Hoffnung natürlich so ein bisschen, dass ich die beste Bildung bekomme, die möglich war. Aber ich glaube nicht, dass ich so eine Yale-Windeln bekommen habe, als ich geboren wurde. Das gibt's übrigens.
Sie haben also die Elite-Unis in den USA von innen gesehen. Sie haben nachher auch an einer Elite-Uni gelehrt. Vielleicht gerade mit diesem Blick, wenn wir dann auf Düsseldorf schauen, wo Sie heute lehren, wie sehen Sie da die Heinrich-Heine-Universität? Ist das irgendwie vergleichbar oder ist Yale irgendwo hier oben und naja, Düsseldorf kommt halt unter ferner Liefen?
Soll ich ehrlich sein?
Ja, bitte.
Ja. Es geht um Geld. Und Yale hat jede Menge Geld und hat auch ein Programm, was sie als Universität mit diesem Geld tut. Wenn man, ich weiß nicht, was die Studierendenratio hier sind, aber man hat eben 150 Studenten für eine Dozentin und dort hat man 20. Und da kann man natürlich eine ganz andere Lehre anbieten. Die Bibliothek hat endlos viel Geld und man kann eben Bücher beschaffen und Räume sich leisten, die hier nicht denkbar sind. Was ist eine Universität? Eine Universität es besteht aus Menschen, aus Büchern, aus Tech-Equipment, was damals nicht die große Rolle gespielt hat. Es geht um die Möglichkeiten, Musik zu machen und Sport zu machen und all diese Sachen, die Unmengen an Geld kosten, die keine deutsche Uni hat.
Die Sprechstunde, der Talk auf der 97.1.
Wir haben gerade schon über das Geld gesprochen, das an den Hochschulen in den USA, gerade an den Elite-Hochschulen, eine ganz große Rolle spielt. Frau Vinette, wie haben Sie das mit dem Geld wahrgenommen? War das tatsächlich immer so ein bestimmender Faktor oder gerät das irgendwann auch in den Hintergrund?
Inwiefern? Bestimmender Faktor in welchem Zusammenhang?
Wenn es darum geht, welches Studium man sich leisten kann, welche Bildung für wen da ist.
Ja, irgendwie hatten meine Eltern gespart auf unser Studium, was in den Staaten üblich ist. Und das Studium war damals nicht so teuer wie jetzt. Und irgendwie haben sie es gewuppt. Für mich und auch für meinen Bruder. Aber wie gesagt, wir hätten es uns jetzt für unseren Sohn nicht leisten können. Es ist so teuer geworden. Und wenn man viel Geld hat, kann man sich das leisten, weil man viel Geld hat. Wenn man wenig Geld hat, springen die Unis ein mit sehr großzügigen Stipendien. Das ist die Mittelklasse, die das sich nicht leisten kann, die dann auch so unglaubliche Darlehen aufnehmen muss. Und das ist ein großes Problem in den Staaten, dass viele Menschen eben ihren Abschluss mit unglaublichen Schulden machen, die sie dann irgendwann abzahlen müssen. Das ist eine große Belastung.
Die Mittelklasse ist also zu arm, um es selbst zu bezahlen und zu reich, wenn man das so formulieren kann, irgendwie, um es dann als Stipendium zu bekommen.
Genau so ist es.
Nehmen Sie das in Deutschland mit einer großen Anzahl von öffentlichen Hochschulen angenehmer wahr? Nehmen Sie das da anders wahr?
Es ist meine politische Überzeugung, dass es so sein sollte. Und utopisch wäre es natürlich, wenn man die gleiche Qualität wie in den Staaten anbieten könnte, ohne dass Menschen sich dafür verarmen müssen. Ich finde, in Deutschland ist es unglaublich wichtig, dass die Unis nichts oder wenig kosten, weil dann viele Menschen eben diese Hemmschwelle nicht spüren. Und ich muss sagen, von den besten Studierenden, die ich hier erlebt habe, gibt es sehr wenige, die aus Arbeiterfamilien kommen, wo Bildung in der Familie keine Rolle gespielt hatte und die wirklich wegen dieser niedrigen Hemmschwelle studieren konnten und die wirklich fantastische Arbeit leisten.
Hier in Düsseldorf kostet ein Semester in Anführungszeichen nur, gerade jetzt im Vergleich zu den USA, 300 Euro, also 300 Euro fürs halbe Jahr. Aber auch das ist natürlich bei geringem Einkommen, ist das nicht wenig. Und gerade auch hier wird ja häufig noch über Studiengebühren diskutiert. Wenn man es dann einmal an die Uni geschafft hat und man einen Kurs bei Professorin Vinette belegt, dann kann das ganz viel bedeuten. Ich habe mich mal durchs Vorlesungsverzeichnis geklickt und ich habe amerikanische Literatur gefunden. Ich habe Funny Women gefunden. Ich habe Geschichte der Medizin gefunden, Feminismus, den Zweiten Weltkrieg. Ganz, ganz viel, was Sie da anbieten. Was ist eigentlich Ihre Heimat? Was ist das Kerngebiet, bei dem Sie sagen, ja, Das bin ich, da stehe ich hinter.
Ja, sicherlich Gender Studies, Feminist Studies, African American Studies. Meine Spezialität als Gattung sind Romane und Memoiren. Aber als Professorin in Deutschland muss man das ganze Fach in seiner Breite vertreten können. Das ist das, was in jeder Ausschreibung steht. Und natürlich ist das, was ich anbiete, etwas breiter gefächert als das, was ich, wo ich mich so unbedingt zu Hause fühle.
Sie sagen, man muss das als Anglistikprofessorin. Sehen Sie das als Bürde? Ist das anstrengend?
Es ist nicht anstrengend, aber das ist verlogen.
Inwiefern?
Das ganze Fach kann kein Mensch in seiner Breite vertreten. Das ist eine Anmaßung. Es gibt deutsche Professoren, die meinen, das zu können. Aber man spezialisiert sich doch auf bestimmte Sachen, die man dann eigentlich, wo man meiner Meinung nach besser forschen könnte, wenn man eben diese Breite nicht anbieten müsste. Aber wenn es wirklich für amerikanische Literatur und Kultur nur eine Professur gibt, dann ist man die Einzige, die das machen kann. Und natürlich muss man eben dann Sachen machen, die nicht unbedingt das Lieblingssteckenpferd sind.
Das eine ist ja, ne, ob es das Lieblingssteckenpferd ist, ob Sie das mögen, aber das andere ist ja auch, ob Sie sich da ausreichend kompetent fühlen, um das in der Rolle einer Professorin an einer deutschen Universität zu unterrichten. Ist das immer der Fall oder gibt es auch Stellen, wo Sie denken, das ist jetzt sehr breit und vielleicht nicht mehr das, was ich eigentlich wissenschaftlich auch weiß also und vermitteln kann?
Eindeutig. Ich habe sehr wenig im Bereich Lyrik geforscht. Ich kann das, aber ich bin keine Spezialistin dafür. 17., 18. Jahrhundert ist nicht meine Welt. Transcendentalists sind nicht meine. Es gibt so auch wichtige Gebiete innerhalb der amerikanischen Literatur, wo ich ja weniger Interesse habe oder diese Sachen, die mir nicht liegen. Und wo eine Kollegin oder ein Kollege mit mehr Kompetenz natürlich auch für die Studierenden von Vorteil wäre.
Wie gehen Sie im Seminar damit um? Gehen Sie damit offen um und sagen, liebe Leute, ich bin hier die Einzige in Düsseldorf, wir müssen mit der Situation irgendwie klarkommen oder versuchen Sie das außen vor zu halten?
Ich habe einige Mitarbeiter, die auf den Gebieten ausgewiesen sind, wo ich nicht so stark bin. Und natürlich gehe ich sehr, sehr offen mit meinen Mitarbeitern um, dass wenn einer Emerson gut machen kann und ich Emerson kaum lesen will, dann soll er das bitte schön machen. Bei den Studierenden gebe ich freilich zu, wo ich nicht besonders ausgewiesen bin. Es ist keine Schande.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
Professorin Susan Vinette ist in der Sprechstunde zu Gast hier bei Hochschulradio Düsseldorf. Sie ist Professorin für American Studies an der Heine-Uni. Sie ist in den USA aufgewachsen, hat dort studiert und gelehrt. Und sie sagte gerade eben auch, jo, Sport ist bei mir wichtig im Leben, beziehungsweise ich habe ein Interesse an Fußball. Wir versuchen das mal ein bisschen zu kombinieren, denn Frau Vinette, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie damals in den USA auch selbst ein Tennisteam an der Universität geleitet, beziehungsweise gelehrt. Stimmt das?
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Haben Sie denn da Tennis gespielt?
Ich hatte eine gute Freundin, die Coach der Damen-Tennis-Mannschaft war. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wo sind Sie auf diese...
Vielleicht ist genau an der Stelle sind die Gerüchte durcheinander gegangen.
Das mag sein. Ich war gerade damals sehr tennisbegeistert und habe auch versucht zu spielen. Das wurde nie gut, aber es hat mir Spaß gemacht.
Das heißt, zum Coach hätten Sie es nicht geschafft?
Ich weiß nicht, ich wollte immer Tennis-Reporterin sein, weil ich die Berichterstattung über Tennis in Deutschland so grottenschlecht finde, dass ich meinte, das besser zu können. Und das hätte ich gern gemacht.
Was fehlt Ihnen denn an der Tennis-Berichterstattung?
Jede Information, die notwendig ist. das ist wirklich nur nationalistisch irgendwie... Nicht logisch, sondern wie gesagt, lateral aufgebaut. Was dem Typen einfällt, nachdem er Steffi Graf sagt, dann ist es da wie Gabriele Sabatini. Und also ohne Zusammenhänge, ohne Information, keine Information über das Spiel oder darüber, was es bedeutet, Tennis zu spielen. Nö, es ist auch schlechter geworden in den letzten Jahren.
Haben Sie das nur bei Tennis so oder haben Sie das auch bei anderen Sportarten? Sie sagten gerade eben, ich bin Fußball begeistert. Geht Ihnen das bei Fußball ähnlich?
Ja.
Das heißt, am liebsten machen Sie dann den Ton aus oder wie? Halten Sie das
aus? Ja, es gibt einige Reporter, die besser sind als andere. Aber Bellaretti, wenn ich seine Stimme höre, dann schalte ich aus. Das ist wirklich, das sind keine Informationen.
Können das die Reporterinnen und Reporter in den USA besser?
Zum Teil ja. Und ein Grund, weswegen sie es besser machen, ist, dass sie es in der Regel in Dialog machen. Das ist ein Reporter und einem
einer,
Spezialisten.
Der Ahnung hat.
weil es eben diesen Austausch gibt zwischen zwei Menschen, gibt es nicht dieses gleiche Gedröhne, was man bei der Berichterstattung in Deutschland sehr häufig erlebte. Was gut ist in Deutschland, ist Fußball im Radio. Die Sendung am Samstagnachmittag.
Die Bundesliga-Konferenz.
Die ist wunderbar.
Das sind auch so für mich eine der prägenden Radioerfahrungen in meiner Kindheit. Hat vielleicht auch zur Folge, dass ich hier heute stehe und nicht irgendwie für die Zeitung schreibe. Der Sport ist ja auch an Hochschulen, an Universitäten in den USA wichtig, zumindest so klischeemäßig hat jede Uni ihr großes, wichtiges Team und es ist ja auch so, dass viele Profimannschaften ihre Spielerinnen und Spieler aus den Universitäten rekrutieren. Wie haben Sie das in Ihrer Unizeit als Studentin und als Dozentin da wahrgenommen? Wie präsent ist der Sport?
Der Sport ist präsenter an den großen staatlichen Universitäten als an den relativ kleinen privaten Elite-Universitäten. Und wo Sport eine große Rolle spielt, ist unter den Studierenden. Ich meine, jede Universität hat ein Gym, einen Sportplatz die sind rege besucht. Und ich habe fast jeden Tag Sport gemacht im Studium, weil man einfach dahin gehen konnte, man hat seinen Schrank und seinen Spind gehabt und man konnte seine Sachen da lassen und so alles, was man brauchte, zwei Swimmingpools, Squashcourts, bla bla bla, das war alles da. Und das heißt, Sport spielt unter den Studierenden eine große Rolle, weil man vor Ort das alles machen kann, man muss nicht immer im Verein sein, auswärts was tun. Die großen quasi, ja, so pre-professional Mannschaften, die gibt es an den großen staatlichen Universitäten und das ist eine ganze Industrie für sich. Das ist, damit hat es an meinem Leben ganz wenig gegeben. Mein Vater, der an einer staatlichen Universität gearbeitet hat, war immer mit der Verwaltung in Clinch, weil sie eben das Fußballstadion ausbauen wollte und er andere Prioritäten hatte. Und da war relativ viel Spannung zwischen den Profs und dem sportlichen Establishment, die wirklich dann eben für die Außendarstellung der Unis sehr wichtig sind.
Das heißt, da entstehen dann auch Interessenskonflikte. Steckt man das Geld in den Hörsaal, in die Bibliothek oder in das neue Sportleistungszentrum?
Absolut, absolut.
Haben Sie das in Ihrer universitären Karriere auch erlebt, dass Sie sich vielleicht geärgert haben, hier bekommt der Sport zu viel oder vielleicht auch nur zu viel Aufmerksamkeit, dass Ihre Studierenden eher nochmal eine Runde schwimmen gegangen sind, als dass Sie den Text lesen sollten, die Sie unbedingt für die nächste Seminarsitzung brauchten?
Nein, eindeutig nein. Auch die Studenten, die Sportler waren, sind auch zu den Seminaren gekommen und so an den Unis, wo ich unterrichtet habe, kam eben der Unterricht wegen des Sports nie zu kurz. Aber das, wie gesagt, das waren andere Universitäten mit anderen Schwerpunkten, wo mein in Columbia, wo ich unterrichtet habe, ist die Fußballmannschaften ein Witz. Die haben, ich weiß nicht, es gab Jahrzehnte, wo sie nicht kein einziges Spiel gewonnen haben und trotzdem gespielt haben.
Das ist doch aber dann gerade für Sie schade, wenn Sie doch Fußballfan sind, haben Sie eben gesagt. Wie bleiben Sie beim
also Fußball und Football. Ich finde Football furchtbar.
Football geht gar nicht.
Football finde ich, ja, habe ich null Interesse. Fußball interessiert mich. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich als Kind, als Schülerin immer Fußball gespielt habe. Es war Mädchensport in der Schule. Deswegen sind die amerikanischen Fußballerinnen so gut, weil sie es von der Pike auf gespielt haben.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Ihr hört die Sprechstunde auf der 97.1. Mein Name ist Tim Neumann und zu Gast ist heute Professorin Susan Vinett von der Heine-Uni. Dort lehrt sie Anglistik bzw. American Studies, wenn wir ganz genau sein möchten. Sie hat in den USA gelehrt und studiert und wir bekommen das alle mit, wer im Moment in den USA Präsident ist. Donald Trump ist das seit 2016. Beziehungsweise seit 2017 im Amt und es könnte auch noch sein, dass es ein bisschen so bleibt. Frau Vinett, haben Sie irgendwie einen Eindruck, was dieser Präsident Trump für eine Auswirkung auf Hochschule und Wissenschaften hat?
Es ist eine Katastrophe. Der hat die Wissenschaft, ja, die staatliche Beteiligung an der Wissenschaft runtergeschraubt, so viel er kann. Die Atmosphäre, was eben komplexes Denken betrifft, ist vom Weißen Haus aus ziemlich vergiftet, was nicht bedeutet, dass die Menschen, die komplex denken können, es nicht mit Nachdruck tun, weil sie es umso mehr müssen. Ja, das ist wirklich eine von vielen Stellen, wo er für das Land das Schlimmste ist, was man sich vorstellen könnte.
Bei der Frage des Geldes kann ich das sofort nachvollziehen, wenn staatliche Hochschulen nicht mehr so viel Geld bekommen oder die Wissenschaft. Andererseits, die Universitäten könnten ja auch sagen, wir sind hier Yale University beispielsweise, Washington ist weit weg, was der Trump da im Weißen Haus tut, interessiert uns erstmal nicht hier in unserem Subsystem. Warum spielt er da so eine Rolle?
Weil man nicht abgekapselt von der Außenwelt leben kann. Die Uni ist ein Ort, wo man lernen sollte, kritisch, politisch zu denken und wo man mit Möglichkeiten der Teilnahme experimentieren sollte, wo man wo man Wissen sich aneignen sollte, dass man dann in der Wirklichkeit, in der Welt dann zum Tragen bringt. Und die Uni ist unbedingt im buchstäblichen Sinn an der Welt beteiligt. Es ist kein Kleinod.
Und damit vielleicht auch von der Welt und einem Präsidenten wie Trump vielleicht ein Stück weit abhängig oder zumindest beeinflussbar. Was verändert das an den Hochschulen? Also müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA noch stärker auf Fakten, Fakten, Fakten und wirklich Wahrheit pochen? Oder was verändert sich für die jetzt unter Trump, vielleicht im Gegensatz zu Obama?
Die müssen um die Gelder kämpfen, die eben die Trump-Regierung gekürzt hat oder gestrichen hat. Alles, was mit Umweltforschung zum Beispiel zu tun hat, wird durch die jetzige Regierung gestrichen. Und bestimmte Forschungsvorhaben werden nicht mehr begünstigt. Es ist ein wissenschaftsfeindliche Einstellung, die man auch irgendwie bekämpfen muss. Und es geht nicht mehr nur darum, seine wissenschaftliche Arbeit zu leisten, sondern eben Überzeugungsarbeit zu leisten, damit eben dieser Geist der Forschung und nicht untergeht im Gejaule von also Trump versucht alles zu übertönen und man muss deswegen Strategien finden, die anderen Stimmen noch hörbar machen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch, wenn man sieht, was jetzt Juristen machen und gerade Juraprofessoren machen, um diese ganzen Prozesse und vorzubereiten, Einzelfallverfügungen vorzubereiten, die jetzt verhindern, dass Migranten abgewiesen werden. Das sind zum großen Teil Uni-Angehörige, die das tun. Das ist eine zusätzliche Aufgabe des jetzt des Uni-Angehörigen als Bürger. Und Aufgabe nimmt entsprechend zu.
Was mir in diesem Zusammenhang sehr prominent noch im Kopf ist, wie Angela Merkel, als sie vor einem halben Jahr ungefähr in den USA war und an der Uni in Harvard die Ehrendoktorwürde bekommen hat und da so als freie Führerin der westlichen Welt und Freiheit und für das alles plötzlich stand, wo wir hier in Deutschland vielleicht sagen würden, ist sie das überhaupt alles? Was sagt das über das Verhältnis Wissenschaft-Politik in den USA im Moment aus?
Sie wurde nicht als freie Führerin der westlichen Welt gefeiert. Sie wurde respektvoll gefeiert, weil sie die Ehrendoktorwürde bekommen hat. Und sie wurde gefeiert für das, was sie gesagt hat. Sie hat an dem Tag eine Rede gehalten, der so kodiert Trump kritisch war, dass sie dafür stehende Ovationen bekommen hat. Die wurde nicht als Ersatzführerin der westlichen Welt gefeiert, glaube ich.
Glauben Sie denn, dass manche Menschen vielleicht in den USA lieber eine Angela Merkel als Präsidentin hätten, als einen Donald Trump?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die fast jeden anderen haben möchten. Ich glaube, die meisten kennen Merkel nicht so genau. Und ich glaube, sie stellt für die meisten Amerikaner keine eindeutige Alternative dar, weil die meisten Amerikaner sie gar nicht kennen.
Das würden vielleicht so manche Deutsche auch unterschreiben, dass sie nicht ganz wissen, wofür Bundeskanzlerin Merkel steht. Wenn wir bei Trump einen Moment bleiben, wenn der tatsächlich nochmal gewählt werden würde, was ja zumindest realistisch ist, über Wahrscheinlichkeiten möchten wir uns jetzt noch nicht streiten, was zumindest realistisch ist, der könnte bis 2025 Präsident bleiben. Was bedeutet das für die Wissenschaft, dass da so 8 Jahre unter Trump möglicherweise sind?
Dass es noch schlimmer wird. Und nicht nur für die Wissenschaft. Das ist für in allen Bereichen. Wäre das eine kontinuierliche Downward Spiral, eine Katastrophe bis hin zum Faschismus, was ich wirklich so in solcher Deutlichkeit sagen würde.
Haben Sie eine Idee, warum das der amerikanischen Bevölkerung, der US-amerikanischen Bevölkerung in der Form offensichtlich, wie Sie das formulieren, nicht präsent ist?
Es ist der amerikanischen Bevölkerung präsent.
Aber trotzdem wählen sie ihn.
Also nicht, also wenn man
oder gerade deswegen?
Wer ist sie? Er hat nicht die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen bekommen. Er hat einen ganz schlauen Wahlkampf geführt, wo er wirklich nur in Bundesstaaten seine Schwerpunkte gesetzt hat, die viele und voraussichtlich die viele Wahlmännerstimmen hatten und wo er meinte, gewinnen zu können. Da hat Hillary Clinton den Fehler gemacht, dass sie in diesen Staaten nicht ausreichend kandidiert hat. Aber die Mehrzahl der Amerikaner haben ihm nicht ihre Stimme gegeben. Und die Amerika ist immer gespalten. Und wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten, ja, weiß ich nicht, Jahrzehnten anguckt, ist es immer so 52 zu 48. In eine Richtung oder eine andere. Und in diesem Fall hat jemand, der nicht die Mehrzahl der Stimmen gewonnen hat, gewonnen aufgrund einer Taktik. Ich würde, das entschuldigt nicht diejenigen, die ihn gewählt haben und ihn wählen. Und es gibt tausend Hypothesen, warum er gewonnen hat. Es gibt die These vom abgehängten weißen Mann, und da ist sicherlich was dran. Es gibt die These von Menschen, die nichts haben oder wenig haben und sich mit so einer Figur identifizieren, weil sie fantasieren, dass sie so werden könnten wie er. Es gibt Rassisten und Sexisten ohne Ende, die endlich mal jemand haben, der eben ihren Standpunkt also lauter vertritt.
Die Sprechstunde, der Talk auf der 97.1.
Ihr hört die Sprechstunde. Auf der 97.1 zu Gast ist Suzanne Vinette, sie ist Professorin für Anglistik. Und wir haben gerade ja durchaus ausführlich über die Hochschulen in den USA und den Einfluss von Donald Trump gesprochen. Und ja, vielleicht wie ein bisschen typisch wollte ich dann wissen, warum wählt denn die amerikanische Bevölkerung Donald Trump? Frau Vinette musste da erklären. Frau Vinette, sind Sie sowas wie eine Amerika-Erklärerin für die deutschen Studierenden, für die deutsche Bevölkerung?
Es gibt bestimmte Sachen, die ich meine gut zu verstehen. Oder es gibt Bereiche, wo ich mir einiges an Wissen angeeignet habe. Aber ich bin keine Expertin für alles, was Amerika betrifft. Und ich möchte auch nicht immer entschuldigend wirken müssen dafür, dass Amerika so ist, wie es ist. Im Ausland bin ich vielleicht eher dazu geneigt, Amerika in Schutz zu nehmen, aber wenn ich da bin, bin ich ja ausgesprochen kritisch. Und ich bin sehr amerikakritisch erzogen worden. Red Diaper Baby heißt das. Wenn die Eltern ziemlich links waren und auch die Großeltern, die Familie ist sicherlich oppositionell eingestellt.
Oppositionell jetzt gegen den amtierenden Präsidenten oder insgesamt?
Nee, gegen den, so ein bisschen insgesamt gegen all das, was den Kapitalismus ausmacht und gerade in dem Ausmaß, dass der Kapitalismus in Amerika bestimmte Probleme mit sich bringt. Sprich, ja, teure Unis und sowas.
Sind Sie in den USA auch sowas wie eine Deutschland-Erklärerin? Also Sie sind ja lange Zeit des Jahres auch hier in Deutschland, allein schon berufswegen. Kommt es vor, dass Sie da angesprochen werden, ey Suzanne, erklär mir doch mal, was ist da mit der Merkel los? Oder solche Sachen, wie tickt da die deutsche Bevölkerung?
Weniger. Ja, die meisten Freunde, die ich da habe, sind ziemlich deutschlandkundig. Die brauchen mich nicht. Gelegentlich mal gibt es Fragen natürlich, aber es mehr sind eher Gespräche, wo unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden, als dass ich dass irgendeine Expertise dann von mir verlangt wird.
Welche Staatsbürgerschaften haben Sie?
USA.
USA. Deutscher sind Sie nicht?
Nee, wieso? Man darf das nicht.
Hätte ja sein können.
Also ich habe einen Brief von Olaf Scholz, Bürgermeister von Hamburg, vor einigen Jahren, bekommen. Nach vielen Jahren in Deutschland habe ich endlich mal einen Brief von ihm bekommen, wo er mich eingeladen hat, deutsche Staatsbürgerin zu werden. Aber dann hätte ich meine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Und ich bin keine Deutsche.
Wieso sind Sie keine Deutsche? Was würde Sie zu einer Deutschen machen?
Nichts. Ich bin, ich lebe in Deutschland, aber ich verstehe mich nicht als Deutsche. Also auch nach all den vielen Jahren.
Sie verstehen sich als US-Amerikanerin?
Absolut.
Sie sprachen gerade schon Olaf Scholz an, damals noch in seiner Rolle als regierender Bürgermeister von Hamburg. Dort leben Sie auch, richtig?
Ja.
Das heißt, Sie pendeln oder wie machen Sie das?
Ich pendle.
Wie häufig denn?
Ich fahre Sonntagabend nach Düsseldorf und Ende der Woche nach Hamburg zurück.
In Düsseldorf wohnen ist keine Option?
Ich habe eine Wohnung in Düsseldorf, aber...
Auch dauerhaft und nicht mit der Pendelei?
Nee.
Was hat Hamburg, was Düsseldorf nicht hat?
Ich lebe seit vielen, vielen, vielen Jahren da und es ist einfach mein Zuhause. Es ist ein bisschen größer, ohne dass es besonders prickelnd ist, in Hamburg zu leben. Aber als ich den Job in Düsseldorf bekommen habe, war Umzug keine Alternative, weil mein Sohn noch in der Schule war und mein Mann noch arbeitete. Und das war ein Lebensmittelpunkt, ist es immer noch.
Ganz am Anfang haben Sie gesagt, auch Sie mögen New York lieber als Düsseldorf. Das war insofern eine unfaire Frage, weil natürlich New York auch Ihre Geburtsstadt ist. Macht das den Unterschied aus oder wo würden Sie irgendwie vielleicht Vorteile auch von Düsseldorf sehen? Wo ist Düsseldorf besser als New York? Gibt's da was?
Besser?
Schöner.
Anders. Mir fällt nichts Spontanes ein.
Was schätzen Sie denn an Düsseldorf? Gibt es auch etwas, was Sie schätzen?
Die Menschen.
Was macht die denn aus?
Die sind freundlich. Die sind hilfsbereit. Außer der Autofahrer, die aggressivsten sind, die ich erlebt habe. Aber die Menschen auf der Straße, die Menschen in den Läden, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind wirklich, wirklich sehr aufgeschlossen, sehr freundlich. Ich zum Beispiel, ich war ganz relativ neu an der Uni in Düsseldorf und ich kannte nicht viele Menschen, aber an dem Morgen, als Obama gewählt wurde, kamen Leute, wildfremde Leute auf mich zu in den Unigebäuden und haben mich umarmt und mich gratuliert. Das fand ich so herrlich. Das wäre in Hamburg nicht passiert, weil die Menschen dort zurückhaltender sind.
Spannend, das ist wahrscheinlich bei Trump auch nicht passiert, als Trump gewählt wurde.
Das war da war ich beim Frühstück was von amerikanischen Konsulat und WDR, glaube ich, gesponsert und das war eine Trauerveranstaltung. Das sollte so eine Feier sein, wo die erste Präsidentin dann gefeiert wurde und das war traurig, das war unbeschreiblich.
Hat nicht so funktioniert, wie es vielleicht geplant war.
Ja.
Sie verstehen sich ja als US-Amerikanerin, sagten Sie gerade. Dann steht ja in diesem Monat noch Thanksgiving im Kalender. Spielt das für Sie jetzt, Sie wohnen ja schon lange, lange in Deutschland, eine Rolle? Feiern Sie das? Wie ziehen Sie das auf?
Kurze Antwort, nein. Mein Mann findet das, der kann sich nicht irgendwie damit identifizieren, der mag keinen Truthahn. Ich habe es nicht nötig. Es war so in meiner Jugend so eine unheimlich schöne Feier. Da kam die Familie zusammen. Es war ein Familienfest. Aber ich habe kein Bedürfnis nach Thanksgiving.
Die Sprechstunde. Der Talk auf der 97.1.
Wir haben über einiges gesprochen in dieser Sprechstunde mit Professorin Susan Vinette. Sie lehrt Anglistik an der Heine Uni und wir haben über ganz vieles gesprochen, aber natürlich gibt es immer die Rückfragen. Und die Rückfragen könnt immer ihr stellen, entweder per Facebook, per Mail, per Telefon, per Lagerfeuer, egal wie ihr uns irgendwie diese Fragen zukommen lasst.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde. Rückfragen.
Heute kommt diese Rückfrage von mir. Es ist eine persönliche Frage an Sie, Frau Vinette. Lassen Sie uns einen Blick in Ihre Zukunft werfen. Wir haben nämlich viel über die Vergangenheit gesprochen. Wie lange bleiben Sie der Heine-Uni noch erhalten? Wie lange bleiben Sie in Düsseldorf?
Ich hoffe, dass ich noch 2 Jahre als Seniorprofessorin werde arbeiten können. Das ist, glaube ich, von der im Rektorat abgesegnet worden. Und da würde ich für den neuen Studiengang Transkulturalität hoffentlich eine zentrale Rolle spielen in der Konzeption und Durchführung dieses Studiengangs.
Seniorprofessur heißt ja auch, Sie sind eigentlich am rein Limit. Alterstechnisch am Ende Ihrer akademischen Karriere. Warum wollen Sie noch mal 2 Jahre dranhängen? Sie könnten ja auch in Ruhestand gehen, nach Hamburg ziehen und alles ist gut.
Ich finde, die Zwangspensionierung ist eine der Sünden der deutschen Gesellschaft. Menschen, die wirklich immer noch mit Leidenschaft und Energie arbeiten, die werden kaltgestellt in Deutschland, nur weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und ich habe relativ spät angefangen mit diesem Abschnitt meiner Karriere und ich bin noch nicht fertig. Und ich sehe, will ich nicht.
Das war die Sprechstunde mit Professorin Susan Vinette. Wir haben über ganz vieles gesprochen, vor allem über die USA und Donald Trump. Mir hat es viel Spaß gemacht, gerade im Vergleich zu Deutschland und immer den Vergleich ziehen können. Danke, Frau Vinette, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in Ihre Welt gegeben haben.
Und ich bedanke mich für das sehr schöne Interview.
Diese Ausgabe der Sprechstunde hört ihr immer sonntags um 19 Uhr auf der 97.1 und jederzeit natürlich auf hochschulradio.de. Die nächste Ausgabe der Sprechstunde gibt es dann im Dezember. Hier kommt jetzt Zoom Urban. Mein Name ist Tim Neumann. Sendeverantwortlich ist Lena Bauer. Danke für euer Interesse und ciao.